Für alle, die mich vielleicht nicht kennen, ich heiße Martin Falkenberg und bin hier Ältester in der Gemeinde. Als Text für diesen Taufgottesdienst möchte ich zugrunde legen 1. Timotheus 1, 12 bis 17. Ich lese ihn einmal vor. Dort schreibt Paulus: Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus schreibt hier im sogenannten ersten vom 2. Timotheusbriefen an Timotheus, wohl seinem vertrautesten und engsten Mitarbeiter. Paulus gibt ihm hier viele wertvolle und wichtige Einsichten, wie Gemeinde aufgebaut und gestaltet werden soll. Und zu Beginn dieses Briefes zeigt er auf, was das Wesen der Menschen ausmacht, die zur Gemeinde gehören. Und Paulus schreibt hier biografisch einiges von sich aus, um das zu verdeutlichen. Dass das einen Menschen ausmacht, kennzeichnet, der zur Gemeinde gehört, und das habt ihr ja heute auch bezeugt, was ist das? Es ist ein Vorher und ein Nachher. Es ist ein Früher und ein Jetzt. Paulus sagt, ich war früher ein Gewalttäter, ein Lästerer, ein Verfolger. Und das hat er vor allen Dingen auf seinen Kampf gegen die Gemeinde damals bezogen, die er verfolgt hatte, bis hin, dass er sogar mitverantwortlich war für den Tod des Stephanus, Besteinigung, der ja der erste Märtyrer in der Kirchengeschichte war. Und auch ihr berichtet über Veränderungen in eurem Leben, Dinge, die vorher da waren, die nicht im Sinne Gottes waren. Vielleicht das, was Nico Wiebe erzählt hat oder auch Daniel, der diese Veränderung von der Kiffergruppe zur Gebetsgruppe, die jetzt Jesus nachfolgen wollen, das habt ihr deutlich dargestellt und gezeigt, da waren vorher Dinge anders im Leben, die sich verändert haben, die wir jetzt nicht mehr in unserem Leben haben wollen. Und das sind so Details eurer Biografie, die aber bei jedem Menschen natürlich anders aussehen. Manchmal sagen Menschen so aus christlichem Hintergrund gerade auch, bei mir hat sich gar nicht so viel verändert. Vielleicht hast du recht in dem, was die Details betrifft. Die sind bei jedem Menschen, wie gesagt, anders. Bei Paulus waren sie anders und er nennt schlimme Details aus seinem früheren Leben. Aber es hat sich grundsätzlich eine ganze Menge geändert. Es hat sich Grundlegendes geändert und das macht Paulus hier auch in diesen Versen sehr deutlich. Er spricht in Vers 13 von Unwissenheit. Ich habe es unwissend getan, aber er kannte doch das Alte Testament, die Schriften, die religiösen Rituale im Judentum. Aber ihm war völlig verborgen, dass Jesus genau der vorhergesagte Messias, genau der leidende Gottesknecht aus Jesaja 53 war. Es war ihm verborgen, wenn man so will, seinen Herzensaugen. Das heißt, Unwissenheit hier bedeutet also nicht einfach nur nicht verstehen im verstandesmäßig kognitiven Sinne, sondern verstehen mit den Herzensaugen. Er hat es nicht erfasst, im Unglauben, unwissend im Unglauben. Dadurch lebte er nicht im Glauben, genauer gesagt, er lebte nicht im rettenden Glauben. Denn geglaubt hat er ja auch im weiteren Sinne. Er hat religiösen Schriften geglaubt, er hat an Gott geglaubt, ja, oder zumindest an ein Gottesbild, was er sich zusammengestellt oder übernommen hatte. Und viele Menschen heute glauben auch an Gott oder an Jesus im weiteren Sinne. Die Bibel sagt sogar an einer Stelle, selbst der Teufel glaubt an Gott und fürchtet sich. Was soll also dann Glauben bedeuten, wenn Paulus davon spricht, dass er vor im Unglauben gelebt hat? Und das wird hier aufgezeigt. Ein Stück definiert. Paulus sagt dir, das Wort ist gewiss oder auch zuverlässig. Das heißt, der Glaube kommt erstmal, man kann eigentlich sogar sagen, nur aus dem Wort Gottes. Dort müssen wir also nachschauen, wenn wir wissen, wie Glauben aussieht. Und andererseits wird hier gesagt, wir können uns 100% darauf verlassen. Das Wort ist gewiss. Was sagt das Wort Gottes? Wir sind Sünder. Es geht darum, dass Sünder gerettet werden. Und das gilt für alle Menschen. Römer 3, 23 sagt einmal, ja, pauschal, alle haben gesündigt. Gilt das jetzt für jeden automatisch oder was muss ich tun? Und hier wird es auch deutlich gesagt, ich muss Jesus Christus und das, was er getan hat, das, was sein Wort über ihn sagt, annehmen. Denn er ist in die Welt gekommen als Retter. Er ist in die Welt, der in die Welt gekommene Retter. Glaube ist also viel mehr als eine intellektuelle Zustimmung, sondern ist das Vertrauen auf eine Person. Das, was wir heute auch gehört hatten, auf Jesus. Und zwar so auf Jesus, wie ihn uns die Bibel zeigt. Von daher kann man Bibel und Jesus auch nicht trennen. Nämlich auf Jesus Christus, auf Christus Jesus, unseren Herrn, also den Gesalbten, den Messias Gottes, den Sohn Gottes, denjenigen, durch den Gott selbst auf die Welt kam. Auf ihn sollen wir unser Vertrauen setzen. Diese Woche habe ich mit dem älteren Mann gesprochen, längeres Gespräch, und der sagte, Jesus ist für ihn das große Vorbild. Jesus fasziniert ihn und er sieht ihn eigentlich als den außergewöhnlichsten Menschen an, den es gegeben hat. Aber ob Jesus wirklich dieser Gesandte Gottes ist, der Sohn Gottes, das kann er nicht richtig glauben. Ich hoffe, er findet zum Glauben, aber das macht es für mich deutlich. Auch Muslime haben mir das immer wieder gesagt. Ich glaube doch an Jesus, ich liebe ihn, er ist doch unser Prophet. Aber genau das ist der entscheidende Punkt. Wirksamer, rettender Glaube bezieht sich auf den biblisch offenbarten Jesus. Und dann ist Jesus eben nicht nur ein guter Mensch, ein außergewöhnlicher Lehrer oder ein Prophet, alles auch richtig. Aber im Entscheidenden ist er der Gesalbte Gottes, der Sohn Gottes, der Messias, der für unsere Sünde den Kreuzestod auf sich genommen hat. Und das ist aller Annahme wert, sagt Paulus, aller Annahme wert. Das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Und daher auch nochmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite an dieser Stelle für diese Entscheidung, die ihr getroffen habt, dass ihr das hier dokumentiert habt, auch in der Taufe vor der unsichtbaren und sichtbaren Welt. Johannes 3, Vers 3 sagt sogar, dass es eine Neugeburt ist, eine Wiedergeburt. Ab jetzt also von dem Zeitpunkt oder auch Zeitraum an, wo ihr euch für Jesus entschieden habt, könnt ihr eigentlich immer zwei Geburtstage nennen. Ja? Die Taufe ist das Bekenntnis, wo ihr das deutlich macht. Eigentlich habe ich zwei Geburtstage erlebt, meine natürliche Geburt und die Wiedergeburt, die Neugeburt, dort, wo ich zum Glauben gekommen bin. Und das ist genau dieser Schritt, den ihr heute getan habt. Ihr habt Jesus in euer Leben aufgenommen, genau wie es das Wort Gottes sagt. Und die Bibel macht es nochmal deutlich, Apostelgeschichte 2,38 zum Beispiel sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. In Vers 41 wird dann gesagt, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Andererseits aber auch, es haben eine ganze Menge wahrscheinlich von denen, die es gehört haben, haben Jesus nicht aufgenommen, nicht angenommen, sein Wort nicht angenommen, haben sich in der Folge auch nicht taufen lassen. Die Entscheidung liegt bei uns. Wollen wir ihn aufnehmen, annehmen, wie diese fünf Täuflinge, oder wollen wir es ablehnen und Jesus nicht so annehmen, wie uns in seinem Wort gezeigt wird? Taufe bedeutet, ich habe Jesus angenommen, so wie damals es viele gemacht haben. So haben wir es heute bei fünf jungen Männern erlebt. Und ich hoffe, wir erleben es immer wieder noch neu, dass weitere Menschen sich für Jesus entscheiden, ihn annehmen und sich auch hier genauso taufen lassen. Und genau das feiern wir heute. Wir hatten das also in dem Text gesehen als ersten Punkt. Am Anfang steht eine Entscheidung für Jesus. Glauben heißt Jesus annehmen, ihm vertrauen. Ja, so ein Stück wie ein Fahrstuhl. Ich kann glauben, dass er mich in den fünften Stock bringt, aber wenn ich nicht einsteige und damit fahre, dann nützt es mir nichts. Ich kann dem zustimmen, ich kann sagen, ja, der Konstrukteur hat das gut gemacht, der Fahrstuhl funktioniert, er ist sicher, er bringt mich in den fünften Stock, aber wenn ich nicht einsteige, ist es kein echtes Vertrauen und ich komme nicht im fünften Stock oder wohin immer ich auch will, an. Ich möchte noch einen zweiten Punkt nennen. Paulus zeigt hier auf, wir haben es ja auch schon Teil in den Liedern schon gesungen, ja, man muss Jesus und sein Wort annehmen. Das ist zweifellos eine Entscheidung. Das adelt uns ja auch als Menschen, dass wir einen Willen haben, dass wir auch Verantwortung übernehmen können. Darin steckt ja schon das Wort antworten, aber es wird auch deutlich, unsere Antwort ist eigentlich im biblischen Sinne eine Reaktion, eine Einladung auf ein Ziehen Gottes an uns. Gott hat das Entscheidende eigentlich getan. Paulus sagt hier, überströmend war die Gnade. Sie hat ihn mitgenommen regelrecht. Sie war größer als seine Sünde, auch als seine menschlichen Möglichkeiten. Mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, sagt Paulus, also passiv. Jesus hat in seiner Barmherzigkeit die Initiative ergriffen und ihn herausgerettet. Hier ist keine Leistung, auf die sich Paulus berufen könnte. Und das führt ihn zu Staunen, Dankbarkeit und Anbetung. Ich danke Jesus Christus, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn. Vers 12, Paulus gelangt also durch das Vergegenwärtigen dessen, was Jesus für ihn getan hat, zur Dankbarkeit. Und darüber, man hat den Eindruck, da bricht es regelrecht aus ihm heraus zur Anbetung Gottes in Vers 17. Von daher finde ich gut, dass wir nochmal dieses Anbetungslied, das dritte gesungen haben mit Majestät. Da wird es deutlich. Er kann nur noch staunen, dass Gott ausgerechnet ihn als Christenverfolger und Lästerer angenommen hat. Er weist ganz von sich weg und will seine Ausrichtung nur auf Gott selbst setzen. Dem König der Zeitalter, aber Paulus betet Gott an, den König der Zeitalter. Zur damaligen Zeit war das durchaus nicht ungefährlich, denn die Kaiser, die römischen Kaiser, wollten ja selber auch als Gott verehrt werden und sich anbeten lassen. Und hier zeigt Paulus, Gott alleine ist der ewige König. Er ist unvergänglich. Alles ist vergänglich. Jeder Mensch muss irgendwann sterben. Gott selbst ist unvergänglich. Er ist der alleinige Gott, auch wenn viele vielleicht sogar für sich göttliche oder besondere Eigenschaften beanspruchen. Gott ist aber der alleinige Gott. Das bedeutet aber auch bei aller Wertschätzung von Menschen anderer Meinung, anderer Kultur, alles anderen Glaubens und so weiter, wir haben als Gläubige Gott als den alleinigen Gott zu bezeugen. Das möchte ich euch mitgeben, dass ihr immer wieder nachdenkt über das, was Jesus Gott für euch getan hat. Immer wieder neu darüber staunt und dann dankbar werdet und zur Anbetung kommt. Das bedeutet zum einen, ihr richtet euch auf den aus, der es wirklich verdient hat, angebetet zu werden und gelobt zu werden. Gott ist es wert, man könnte es auch sagen, er ist es alleine wert, angebetet zu werden, denn er erfüllt alle Eigenschaften, um angebetet werden zu können. Kein Mensch, keine Sache, kein Ding kann das erfüllen. Gott selber ist es wert, angebetet zu werden. Zum anderen bedeutet es auch immer wieder einen gesunden Perspektivwechsel. Weg von mir, von meiner kleinen Welt, weg von meiner Nabelschau nach innen. Das brauchen wir, glaube ich, immer wieder, den Blick zu Gott richten, unabhängig sozusagen auch mal von meinen Gefühlen oder mal von meinem aktuellen Puls, den ich fühle und merke, der klappt nicht so richtig oder ist nicht schnell oder nicht langsam genug, wie auch immer, sondern ich merke, Mensch, ich muss mich neu auf Jesus ausrichten, auf Gott, ihn anbeten. Es konzentriert sich auf das Wesentliche, auf die Errettung. Ja? Ihr wisst nicht, was das Leben noch mit sich bringt, auch nicht euer Glaubensleben. Paulus hat ja enorme Glaubenserfahrungen gemacht, Wunder erlebt. Ja? Er hat mal gesagt, ich war irgendwie im dritten Himmel. Auf der anderen Seite aber, vielleicht war das sogar überwiegend, hat er Leid und Schwierigkeiten erlebt. Viele schwierige Phasen in seinem Leben. Und ich glaube, dass Paulus das so durchgehalten hat, war ein Grund darin bestehend, diese Höhen und Tiefen durchzustehen, dass er sich immer wieder auf die Gnade Gottes besonnen hat und darüber staunte und dieses Staunen auch nicht verloren hat im Laufe der Jahre, sondern darüber staunte, und das hat ihn, glaube ich, zumindest unabhängiger von den äußeren Umständen gemacht, dass Gott, dass Jesus ihm diese Gnade erwiesen hat. Und das, denke ich, kann auch den Glauben bei uns lebendig halten. Und das ist immer wieder eine Hilfe auch zur Glaubensstärkung. Über die vielen Hilfen, die sonst die Bibel auch alltagstauglich gibt. Ja, wir denken an Apostelgeschichte 2,42, Gebet, Bibellesen, Gemeinschaft mit Gläubigen, Abendmahl. Das sind ganz viele alltagspraktische, alltagstaugliche Hilfen. Und ich möchte euch ermutigen, in der Bibel zu lesen, zur Gemeinde zu kommen, zum Gottesdienst zu kommen. Auch regelmäßig, dass nicht nur von Lust, Laune, Gefühlen, man mal nicht so ganz ausgeschlafen ist, wie auch immer abhängig zu machen, sondern das regelmäßig zu tun. Aber auch mit diesem Schwerpunkt immer wieder neu nachzudenken und sich das zu vergegenwärtigen, zum Staunen zu kommen, das hat Jesus für mich getan. Das ist die Gnade Gottes und die habe ich überhaupt nicht verdient. Da konnte ich nichts zu beitragen. Ganz im Gegenteil, so wie ich drauf war, wäre ich nie von alleine dahin gekommen, sondern Jesus hat mich zu sich in seiner Barmherzigkeit und überströmenden Gnade gezogen. Dass ihr das nicht verliert. Ein bekannter Merkspruch sagt, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Das kann man sich vielleicht so klein kurz merken. Ein dritter, letzter Punkt, und das bringt Paulus vielleicht sogar erst recht oder weiter zur Dankbarkeit und zum Staunen. Die Geschichte, die stimmt sicherlich nicht, aber ich erzähle sie mal. Ein Ladenbesitzer, der ist noch mal abends unterwegs und fährt an seinem Geschäft mit dem Auto vorbei, ist schon dunkel und auf einmal sieht er so ein kleines Licht da in dem Laden und denkt, das sieht ja komisch aus. Das ist doch bestimmt ein Einbrecher, der da mit seiner Taschenlampe unterwegs ist. Er hält also an. Vorher nimmt er noch die Pistole aus seinem Handschuhfach, ist in Amerika, spielt das bestimmt, ja, und geht also zu seinem Geschäft. Er stellt diesen völlig erschrockenen Einbrecher, der genau also diese Kasse da ausrauben will, und stellt ihn zur Rede. Der ist ganz erschrocken, sieht auch ganz zerrissen aus. Und auf einmal so, als der Ladenbesitzer die Pistole auf ihn hält, tut ihm dieser Mann auf einmal leid, der junge Mann. Und er sagt, Sie tun mir leid und ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Ich vergesse den Vorfall hier und ab morgen können Sie hier bei mir als Hauptkassierer anfangen und Sie brauchen sich dann nicht mehr, um Ihren Lebensunterhalt Sorgen zu machen. Das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen fast lustig oder auch kitschig, so irgendwie nach Hollywood, aber letztlich hat Gott genau das mit uns, mit euch gemacht. Genau so ist es. Er hat nicht nur unsere Schuld vergeben, sondern wir dürfen sogar seine Mitarbeiter werden, vielleicht sogar seine Hauptkassierer, egal wo er uns einsetzt. Aber das ist eigentlich der letzte und dritte Punkt. Und da möchte ich euch auch Mut zu machen. Jemand sagte mal, Dienst ist Dank für Golgatha. Ein anderer meinte sinngemäß, mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Und genauso formuliert es Paulus hier auch. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn. Kleiner Hinweis, Paulus stellt sich hier für ihn typisch in die Gemeinschaft der anderen Gläubigen, unserem Herrn. Aber er ist eben dankbar. Er kann es gar nicht fassen, dass dieser Jesus, dessen Gemeinde er vorher so verfolgt hatte, nun ihn sogar in den Dienst nimmt. Ja? Also es geht jetzt nicht darum, dass gebettelt werden muss, Mensch, mach doch mit und hilf und mach und tu, sondern Paulus ist dankbar, dass er dienen darf. Das ist für ihn nochmal ein Beweis für die Gnade Gottes, dass Gott ihn nicht nur gerade gerettet hat, in Anführungsstrichen, an die Seite stellt und sagt, so, du bleibst aber ruhig bis zu deinem Lebensende, kannst froh sein, dass du so rausgerettet wirst, sondern Gott stellt ihn sogar in seinen Dienst. Und das ist auch etwas, was wir erleben dürfen. Jesus will auch euch, uns in den Dienst nehmen, egal was wir vorher verbockt haben oder auch immer wieder verbocken. Er achtet Paulus und euch als treu. Meines Erachtens bedeutet das zweierlei. Paulus erhielt diese Berufung zum Dienst ja schon während seiner Bekehrung. Das erinnert mich so ein Stück an Vorschuss, der gezahlt wurde. Paulus andererseits wollte aber dieser Berufung auch entsprechend leben. Also nach dem Motto, so ein Stück werde, was du bist, was dir zugesprochen wurde. Paulus wollte dann auch in seinem weiteren Leben dem treu bleiben, was er am Anfang versprochen hatte. Und Paulus schreibt als erstes, er hat mir Kraft verliehen. Das steht am Anfang. Wir hatten es gelesen heute aus 2. Timotheus 1,7, hatte Viktor ja gelesen. Kraft Gottes, Treue und Dienst, beziehungsweise Treue im Dienst aus eigener Kraft, das kann sehr mühsam sein. Aber hier ist Kraft Jesu, der Heilige Geist, versprochen. Und hier wird wieder alle Ehre Jesus gegeben. Denn das, was wir zum Dienst brauchen, wird uns auf einmal verliehen und gegeben. Es ist noch nicht etwas, was wir einbringen müssen, wo wir sagen, das müssen wir uns jetzt irgendwie mühsam erarbeiten, sondern die Kraft bekommen wir dazu noch verliehen und gegeben. Und das braucht ihr auch und seid euch auch dieser Kraft gewiss. Sie ist da und sie soll genutzt werden zum Bau des Reiches Gottes. Probiert euch aus. Schaut, wo eure Interessen, Begabungen, Fähigkeiten liegen. Besprecht es auch mit anderen und dann setzt euch ein. Global betrachtet, denke ich, vom Text her sollen wir immer wieder in zwei Richtungen gehen. Ich denke, das macht uns als Gläubige aus. Das dürfen wir tun. Erstens, seid eine Ermutigung für andere Gläubige. Paulus sieht es als seine Aufgabe an, seine Vorher-Nachher-Biografie und seinen Einsatz als Ermutigung für Gläubige zu sehen. In Vers 16 hatte ich das gelesen. Andere sollen an ihm die Langmut Christi erkennen. Damit sollen sie ermutigt werden, auf dem Weg zum ewigen Leben weiterzugehen. Seid also durch eure Entwicklung, euren Einsatz, eure Teilnahme am Gemeindeleben eine Ermutigung für die anderen. Und seht dies wieder als Perspektive, dass ihr auf Jesus hinweist, der alles für euch getan hat und ihn dadurch groß macht. Zweitens, das Evangelium ist aller Annahme wert. Und dort, wo es angenommen wird, führt es zur Rettung von Sündern. Sagt es also anderen Menschen weiter, was sie erlebt hat mit Jesus, ladet sie zu Jesus einzukommen, zu ihm zu kommen, ihn anzunehmen, letztlich versucht, so viele Menschen wie möglich mit auf diesen Weg zu nehmen. Sagt nicht, reicht, dass ich gläubig bin, dass ich zur Gemeinde gehe, dazugehöre, sondern nehmt andere Menschen mit, ladet sie ein zu diesem Jesus, ihm zu vertrauen, ihn anzunehmen. Ich fasse zusammen und würde euch gerne für euer Tauffest von diesem Text her mitgeben. Erstens, es gibt ein Vorher und ein Nachher in eurem Leben. Ihr seid vom Unglauben zum Glauben gekommen, habt Jesus als euren Herrn und Heiland angenommen und gehört damit zur Gemeinde Jesu. Das macht Gemeinde aus. Das definiert Gemeinde, dass Menschen zu Jesus gefunden haben. Dass es ein Vorher und ein Nachher gibt. Zweitens, ich wünsche euch, dass ihr immer wieder neu darüber ins Staunen kommt und dass es bei euch auch zur Dankbarkeit, zur Anbetung führt. Denn das wiederum stärkt euren Glauben, dass der Glaube dadurch wach und lebendig bleibt. Drittens, es führt auch zu Dienst und Einsatz für Jesus und seine Gemeinde in seiner Kraft. Ich wünsche euch, dass ihr das immer wieder erlebt in den nächsten Jahren, dass das neue Leben sich so entfaltet, dass daraus Staunen, Dankbarkeit und Frucht für Jesus und sein Reich entstehen dürfen. Amen.